Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Johannes Nichelmann herzlich willkommen. Lukaschenko in den Gefängniswagen, das haben gestern die demonstrierenden Menschen in Belarus wiedergerufen. Zehntausende waren in der Hauptstadt Minsk, aber auch in anderen Städten auf den Straßen. Das Ganze nennt sich Partisanmarsch und wurde auch wieder von der Polizei und dem Militär begleitet. Es gab fast 200 Festnahmen. Seit 10 Wochen sind die Menschen in großer Aufruhr. Auslöser war die Wahl am 9. August. Da gibt es den Vorwurf, dass Lukaschenko und sein Regime die gefälscht haben könnten. Er also aktuell eigentlich gar nicht mehr der gewählte Präsident ist, der er seit 1994 ist. Diesen Protest gegen das Regime gibt es mindestens schon so lange, wie es das Regime gibt, eigentlich schon länger. Nur bekommen wir davon hier in Deutschland nicht ganz so viel mit. Aber mein Kollege Ingo Petz schon, der ist nämlich Belarus-Kenner, ist seit 20 Jahren in dem Land unterwegs. Und wir wollen jetzt mal schauen auf ein Vierteljahrhundert des Widerstands gegen das Regime. Ein Widerstand, der vor allem auch mit Mitteln von Kunst und Kultur geleistet wird. Inwiefern spielen denn Kunst und Kultur aktuell bei den Protesten eine Rolle?
Wenn man sich Sie haben ja den Partisanmarsch gestern erwähnt, das war ja der 8. Sonntagsmarsch, es war der 71. Tag der Proteste, allein das ist schon der, ich sag mal, der absolute Wahnsinn, dass das überhaupt so lange anhält tatsächlich. Und daran sieht man eigentlich, dass die Belarussen es auch ernst meinen, also dass sie Neuwahlen wollen, dass sie das Regime jetzt tatsächlich endlich loswerden sollen. Und die Protestkultur, das heißt in allen ihren Ausformungsbereichen, das heißt Literatur, Kunst, soziale Medien gehören natürlich dazu, auch die Cyberpartisanen, also die auch offiziellen Seiten hacken. Also alles, was da gerade so in den, was über die Jahre in Nischen stattgefunden hat und im Internet, in den sozialen Medien, das drängt so an die Öffentlichkeit. Und man versucht den tatsächlich, das sieht man eben bei den Sonntagsmärschen, aber auch bei den anderen Protestformen im Laufe der Woche dann immer wieder, dass die versuchen tatsächlich den öffentlichen Raum zu besetzen, der ja in so einem autokratischen System wahnsinnig reguliert ist, also wo man eigentlich nicht viel darf. Und das hat sich eigentlich so, also diese Nischen haben sich über die Jahre entwickelt, da werden wir sicherlich jetzt noch drüber sprechen. Aber das ist so quasi diese Synthese bei den Sonntagsmärschen, da sieht man tatsächlich, dass hier, man sieht halt so diese wahnsinnig kreativen Plakate, man sieht natürlich diese weiß-rot-weiße Symbolik, die zur Symbolik der Unabhängigkeit geworden ist und dieses Freiheitsstrebens der Belarussen. Man sieht aber auch, dass Musiker unterwegs sind, Theatergruppen, die Szenarien darbieten. Eine Gruppe hatte auch so eine selbstgebastelte, übergroße Kakerlake durch die Gegend getragen. Da muss man zu wissen, ist eigentlich das Symbol von Sergei Tsikhanouskyi, der immer noch im Gefängnis sitzt, der eigentlich hätte Präsidentschaftskandidat werden sollen. Und der eben diese Kampagne Stopp die Kakerlake, also Symbol für das Regime. Sowas sieht man eben alles. Es hat so mittlerweile oder schon lange so einen Happening-Charakter tatsächlich deswegen. Und man sieht natürlich auch solche Sachen wie zum Beispiel Pete Paulow, das ist halt der Gitarrist der sehr berühmten Band NRM, also die Unabhängige Republik der Träume, der dann diesen berühmten Song, also die Hymne der Protestkultur, Tricia Rapachi beispielsweise, vor dieser Polizeiwand spielt. Und das ist natürlich, sind unglaublich eindrückliche Bilder einfach.
Wir hören uns diesen Song mal an. Der Song stammt ja eigentlich aus dem Jahr 2000. Was genau wird darin besungen?
Also ganz übertragen gesagt, es geht eigentlich um drei Schildkröten, aber das ist jetzt zu kompliziert zu erklären. Es geht eigentlich darum, dass man endlich mal in die Gänge kommen sollte, dass man auch diese Lethargie abstreifen soll, diese Apathie, und dass man tatsächlich was machen soll. Also es ist unterschwellig so gegen das Regime dann natürlich auch, aber auch gegen diese eigene Trägheit, die lange auch die Belarussen tatsächlich begleitet hat.
Dieser Song ist also 20 Jahre alt. Es gibt noch einen Song, der 30 Jahre alt ist, Radio Svoboda von der Band Ulis. Den haben sie auch mitgebracht, da hören wir auch kurz rein. Ist natürlich aus von 1990, hat so ein bisschen, klingt das so wie die Musik, die man auch in Deutschland damals gehört hat, so DDR-Musik, ne?
Ja, es ist natürlich so, klingt sehr, sehr altbacken natürlich, so ein bisschen tatsächlich. Für uns heute ist auch so ein bisschen Postpunk tatsächlich so mit drin und Wave, und Neo-Wave zumindest. Damals war das ein unglaublicher Song tatsächlich, weil die Leute, also gerade zum Ende der Sowjetunion, die jungen Leute, die eigentlich auch in der Sowjetunion schon in den 80er Jahren, es gab ja so einen großen Aufbruch der Rockmusik eigentlich und der Punkmusik damals unter Perestroika und Glasnost. Und das symbolisiert oder drückt dieser Song tatsächlich aus, weil Radio Svoboda war eigentlich also Radio Liberty, der amerikanische Sender, der in die Sowjetunion hineingestrahlt wurde und ursprünglich aus München, dann später aus Prag. und der natürlich, weil sie auch amerikanische Rockmusik gespielt haben, englische Rock, Popmusik, für die ganz jungen Leute war es also tatsächlich so ein Sehnsuchtsstreben, und das drückt dieser Song aus.
4 Jahre später, 1994, ist dann Lukaschenko an die Macht gekommen. Inwiefern hat denn Popmusik dann ab dieser Zeit, Mitte der 90er, eine Rolle gespielt in Belarus?
Na, wie ich gerade gesagt habe, das tragen die Leute natürlich in ihren Herzen sozusagen mit. Also es gab ganz viele auf einmal belarussischsprachige Bands, was auch ein Novum tatsächlich damals war, weil der Sowjetunion war ja, Lingua Franca war ja russisch, und wenn man in seinen nationalen Sprachen singen oder sprechen, schreiben wollte, galt das natürlich so ein bisschen als also nationalistisch. Das war tatsächlich ein Novum. Es gab viele, auf einmal wahnsinnig viele neue Bands, wie Ulis beispielsweise, aber auch Krama, Mroja beispielsweise, eben von Lavon Volsky, dieser Ikone der Protestkultur. Und dieses Freiheitsstreben, das hat sich tatsächlich dann auch in die Zeit, in die 90er, als dann Lukaschenko an die Macht gekommen ist, in die Jugendkultur getragen. Also das waren diejenigen, die eigentlich nicht zurück wollten zur Sowjetunion. Das ist ja das, was Lukaschenko den Leuten versprochen hat und ist, warum er auch gewählt worden ist letzten Endes 94. Aber diese jungen Leute wollten eigentlich nach vorne. Sie wollten halt mehr Freiheit und mehr Demokratie.
Wann war denn der Punkt, ab dem Lukaschenko das bekämpft hat? War das schon 94 oder kam das so schleichend durch die Jahre?
Es kam tatsächlich relativ, also dass er speziell jetzt diese Jugendkultur, diese Musikkultur attackiert hat, das hat noch ein bisschen gedauert, aber am Anfang, es war relativ schnell klar, dass es ein sehr autokratisches, repressives Regime wird, weil er die Medien sofort an die Kandare genommen hat, und er hatte dann 96 den obersten Sowjet, also das Parlament, aufgelöst. Also da konnte man schon relativ schnell erkennen, die Medien sind wahnsinnig schnell unter Druck geraten. Die ersten Zeichen für die Jugendkultur war also mit Sicherheit das Verbot oder die Auflösung des Jugendsenders, Radiosender FM 101,2, der hat eine wahnsinnig große Rolle gespielt, weil der damals tatsächlich, das war so eine Plattform für all diese Leute, von denen ich eben gerade gesprochen habe, also Musiker, Kreative, die tatsächlich mehr wollten, also sie wollten in diese Freiheit wollten, die Musik machen wollten, und bei diesem Sender haben sich diese Leute versammelt tatsächlich, auch eben Lavon Volsky beispielsweise, und das Regime hat dann angefangen, also der Sender ist verboten worden tatsächlich dann, und gezielt auf die Musikkultur, auf diese Jugendkultur ist das Regime dann so ab 98, 99 gegangen, wo man gezielt gesehen hat, ah, da geht es um Selbstverwirklichung, das ist für uns, also von Regimeseite, ein Macht- und Kontrollverlust, da müssen wir gegen vorgehen tatsächlich, und da wurden Konzerte verboten, diese Bands wurden dann auch nicht mehr im offiziellen Radio gespielt, es wurden andere Radiosender verboten, also spätestens ab Ende der 90er Jahre, würde ich sagen.
Wir haben jetzt über Musik gesprochen, die vor 20, 30 Jahren eine wichtige Rolle gespielt hat. Sie haben eben schon einen Musiker erwähnt, Volsky, der von dieser Zeit bis heute ja eine große Rolle spielt, nämlich welche?
Der spielt sogar noch viel länger eine Rolle, also der hat Anfang der 80er tatsächlich angefangen. Und Lavon Volsky ist eigentlich die Ikone nicht nur der musikalischen Protestkultur, sondern der Protestkultur überhaupt, weil er in der Sowjetunion schon gegen das sowjetische Regime mit Musik, eben mit Kunst versucht hat zu opponieren. Der hat dann die Band 94 NRM, die bis heute als bekannteste Protestkulturband gilt, Niezalezhna Respublika Mroja, da steckt es eigentlich schon drin, dieser Freiheitswille, die unabhängige Republik der Träume, gegründet. Von denen stammt auch eben dieser Song Tri Chirapachi, drei Schildkröten. Also er hat sehr unglaublich viele Hymnen geschrieben, er ist selbst sehr wandlungsfähig musikalisch, hat eben nicht nur so Grunge und Rock und Hard Rock gemacht, sondern auch hat geschrieben, hat Kunst, also gemalt, und er war immer sehr ausgesprochen gegenüber dem Regime, sehr offen, und hat dafür Konzertverbote bekommen, konnte lange in seinem Land nicht auftreten tatsächlich, und der spielt ich halte ihn für einen in den letzten 30 Jahren einer der wichtigsten kulturellen Figuren tatsächlich in Osteuropa.
Wir haben gerade schon über die Anfänge dieser Bewegung gesprochen, die sich ja vor allem musikalisch ausdrückt, zumindest noch in den 90er Jahren. Ab den 2000ern gibt es dann ja dieses Internet. Was hat das für die Protestkultur verändert?
Dieses Internet ist gut tatsächlich. Also für mich hat das tatsächlich auch als Journalist viel verändert, weil auf einmal tauchten gute Informationen im Internet auf über Belarus. Die gab es ja vorher nicht. Auch ein Grund, warum ich tatsächlich Journalist geworden bin, weil ich diese Informationen selbst liefern wollte. Aber zurück zum Internet, zur Protestkultur. Wir hatten ja eben von der Musikkultur gesprochen, diese wichtige Rolle tatsächlich für die belarussische Protestkultur. Das Internet war dann ein neuer Raum, der sich öffnete und der natürlich dann auch von diesen Leuten, die gegen das Regime waren, opponiert haben, tatsächlich relativ schnell besetzt worden ist. Also man hat von Anfang an auf Seiten versucht, dann über satirische Videos, Navinki, das war so eine Satiregruppe beispielsweise, mit sehr viel Ironie, das war auch so ein neuer Ton, der dann in die Protestkultur reingekommen ist, über Internet-Memes, die relativ schnell also sich lustig gemacht haben über das Regime, haben versucht eben das Regime oder diese Mechanismen zu demaskieren, zu entlarven über Internet-Memes. Und es gab auf einmal neue Projekte, weil man gemerkt habt, die Jugendlichen haben gemerkt, wir können uns nicht direkt mit dem, also gegen das Regime wenden, also konfrontieren. Das führt zu vielen Reibungsverlusten. Man landet im Gefängnis eben und man hat tatsächlich seine Kreativität genommen und hat es in andere Räume ausgelagert und im Internet eben solche Projekte wie 30 Terimak, also 34, das 34-Magazin, das ist so ein Magazin für Jugendkultur, das existiert bis heute. Aber auch in viele andere zivilgesellschaftliche Projekte, die dann im Internet so eine Plattform gefunden haben, tatsächlich Umweltprojekte, Erinnerungskulturprojekte. Und das sind eigentlich die Netzwerke, von denen auch diese Protestkultur heute lebt, weil die es gewohnt waren, seit dann Mitte der Nullerjahre und in diesem sehr feindlichen Umfeld sich relativ schnell neuen Situationen anzupassen. Die haben also einen sehr starken Überlebenswillen. Und das kommt natürlich auch dieser Protestkultur heute zugute, weil wenn man verboten wird von heute auf morgen, sind die Netzwerke so stabil, dass man in andere Räume und andere Netzwerke ausweichen kann.
Wir sehen aktuell, dass Zehntausende Menschen auf die Straße gehen. Sie erzählen von Gegenbewegungen. Gibt es denn auch eine große Gruppe junger Leute, die für ihn sind, also für die Diktatur sind, die da mitgehen und gar nicht Teil dieser Opposition sind?
Es gibt Umfragen, also gab noch vor den Präsidentschaftswahlen, vor dem 9. August, Jugendliche eigentlich wollen. Und wenn ich mich richtig erinnere, über all die Jahre, Jugendliche waren nie wirklich jetzt für das Regime tatsächlich. Das widerspricht ja auch eigentlich dem jugendlichen Selbstverständnis oder Jugendkultur, dass man eben frei sein will und ausbrechen will. Viele wollten tatsächlich Richtung Westen sozusagen und wollten aber, das bedeutet aber nicht, dass sie das Land, also dass Belarus Teil der EU werden soll. Das bedeutet, dass man da eine Offenheit Richtung Westen. Gleichzeitig wollte man aber auch immer gute Beziehungen zum Nachbarn nach Russland haben, weil es eben der schwierige Nachbar im Osten ist. Und es gibt eine kleine Gruppe sicherlich, die sind so eher für das Regime, weil wenn man wie in jedem autoritären System auf der Seite des Regimes ist, hat man eben Vergünstigungen. Ja, also man bekommt leichter Stipendien, wenn man studieren will und so weiter. Es gibt diese staatliche Jugendorganisation BRSM beispielsweise, die hatten auch ein paar Mitglieder tatsächlich, aber die spielen tatsächlich nicht eine so große Rolle, weil dieser Freiheitsdrang, der sich eben in dieser Protestkultur oder im Internet, in diesen Internetprojekten bemerkbar macht, der ist ja viel attraktiver als diese sehr neosowjetisch anmutenden Paraden, die dann so ein BRSM auf die Beine stellt.
Dieser Protest, jetzt haben wir über Musik viel gesprochen, ein bisschen über Internet-Memes. Was ist denn mit Literatur, Theater, bildenden Künsten? Gibt es da Maler, Regisseure, Schauspieler, die aufbegehren?
Ja, also für ein Land mit 9,5 Millionen Einwohnern ist diese Szene tatsächlich sehr lebendig und schon seit vielen Jahren, über 30 Jahre jetzt mittlerweile, und findet immer wieder Nachwuchs und neue Leute und neue Formen des Ausdrucks vor allem. Also gerade im Theaterbereich, das Belarus Free Theater ist ja mittlerweile weltberühmt tatsächlich. Das hat auch Mitte der Nullerjahre angefangen, sich mit gesellschaftlichen Tabuthemen in Belarus zu beschäftigen. Die Kunst natürlich, gerade diese Partisanenkultur, die ja so nicht von Arthur Klino erfunden worden ist, also diesem Schriftsteller, der auch hier in Deutschland mittlerweile bekannt ist und Künstler, der die aber diese Partisanenkultur zu einem schlüssigen Konzept geführt hat. Der Partisan ist ja eine mythische Figur in Belarus, also nicht erst seit der Sowjetzeit. Das bedeutet, dass man versucht, und da kommen wir wieder zu den Räumen, man versucht also Räume zu erobern, zu besetzen, die von der Politik nicht erreicht werden können. Und das macht der Partisan eben. Deswegen ist diese Partisanenkultur auch heute bei der Protestkultur so ausgeprägt. Und das sieht man eigentlich nicht nur in der Musik oder in der bildenden Kunst, sondern eben auch in der Literatur, im Theater. Sie arbeiten auch mit diesen Partisanenkulturmechanismen tatsächlich. Gerade in der bildenden Kunst gibt es Leute wie Marina Napushkina, die ja mittlerweile schon lange in Berlin lebt, die sich mit diesen Mechanismen eines autokratischen Regimes auseinandersetzt, oder sehr berühmt mittlerweile Sergei Schabochin auch, der so die alltägliche Angst mit dem Regime versucht in seiner Kunst zu verarbeiten. Oder Michail Gulin, einer der bekanntesten Künstler mittlerweile der neuen Generation, der ein ganz interessantes Projekt Ende der Nullerjahre gemacht hat. Das nennt sich Persönliches Monument. Und es klingt ein bisschen lächerlich, aber er ist aber für uns, wo alles möglich ist, hier in Berlin und Deutschland oder in der Demokratie, er ist also mit pinken und gelben Quadern durch Minsk gelaufen, hat die an öffentlichen Plätzen aufgestellt und hat einfach auf die Reaktion der Menschen geachtet, also geguckt, was die Leute da so jetzt machen, ob sie sich fotografieren lassen, Selfie machen beispielsweise. Und interessant an der Aktion war, das war also kein per se politisches, und da kommen wir wieder zu der Diskussion, was ist eigentlich politisch in so einem autokratischen System? Und das ist was er getriggert hat. Weil irgendwann ist er dann am Oktoberplatz, hat er das auf diese Quader aufgestellt und ist dann verhaftet worden mit seinen Leuten da vor Ort, weil er eben diese Paranoia des Regimes getriggert hat, in dem Sinne, also da sind irgendwelche komischen Leute unterwegs, die machen da irgendwas Komisches, die müssen wir erstmal festnehmen sozusagen. Und diesen öffentlichen Raum tatsächlich in Unordnung zu bringen, sozusagen in Schwingung. Das ist diese Schwingung, das ist das, was wir jetzt quasi auch noch erleben tatsächlich und was damals schon eben durch die Gulins-Aktion sehr sichtbar geworden ist.
Wann immer in den letzten Jahrzehnten große Aufstände waren, Leute auf die Straße gegangen sind, gab es gerade im Westen große Hoffnung, dass es da einen Wandel hin zur Demokratie gibt. Und diese Hoffnung ist ja sehr oft enttäuscht worden, vor allen Dingen für die Leute, die da eben auf die Straße gegangen sind. Glauben Sie, es besteht eine realistische Chance, dass dieses Regime jetzt durch diese Proteste stürzt, oder ist es viel komplizierter, als wir denken?
Na, es ist viel komplizierter, es ist viel komplexer. Damit hat ja auch zu tun, dass wir viel zu wenig wissen über Belarus wie über Osteuropa generell. Das hat ja auch der Krieg in der Ukraine dann gezeigt, der Konflikt, der da auch entstanden ist, dass wir eigentlich viel zu wenig wissen, um das beurteilen zu können hier. Es ist komplizierter, aber um es kurz zu machen, das hat man auch gestern am Sonntag wieder bei den Märschen gesehen, es gehen einfach unglaublich viele Leute immer noch auf die Straße, lassen sich eben nicht durch die Gewalt und Repression verschrecken. Sie wollen ein anderes Belarus, wo immer das auch hingeht. Also es wird sich wollen in die Demokratie, und wir wissen alle, und sie wissen auch selbst, dass es dann viele Probleme geben wird mit der Wirtschaft und wenn sich der politische Raum öffnet und so weiter. Aber sie wollen erstmal ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Und das sollten wir hier, denke ich, auch mit viel mehr Solidarität und Interesse beobachten, weil sie letzten Endes sind das die Werte, von denen wir leben. Auch wenn wir da manchmal tatsächlich in der EU und auch in Deutschland vielleicht tatsächlich schon etwas müde geworden sind, solche Dinge mit zu unterstützen. Aber es ist wichtig, dass wir hinschauen.
Ingo Petz über die Protestkultur in Belarus. Vielen Dank. Hier im Kompressor-Feed geht es weiter mit einem ganz anderen Thema. Ich empfehle sehr den Beitrag über die Serie I May Destroy You von Michaela Cole. Die ist heute bei Sky Deutschland erschienen. Meine Kollegin Jenny Zöker wird uns gleich sagen, warum diese Serie so verdammt gut sein soll.
Der Kompressor im Internet. deutschlandfunkkultur.de/kompressor.